Willkommen, Annette Schnecken, zum zweiten Mal. Du hast ein Buch im Mandelbaum Verlag geschrieben, das sich mit Climate Engineering bzw. Geoengineering beschäftigt. Und du bettest es in einen gesellschaftspolitischen Kontext ein. Meine erste Frage an dich ist, worum geht es denn überhaupt bei Climate Engineering und was ist diese politische Dimension, die du dabei strapazierst?
Ja, bei Climate Engineering geht es darum, dass ja lange gekämpft wurde, die Treibhausgasemissionen in ausreichender Schnelle zu senken, damit gar nicht erst Klimawandelfolgen auftreten. Dann wurde festgestellt, dass das nicht mehr ausreicht, sondern dass es Klimawandelfolgen geben wird. Dann wurde auch über Anpassung gesprochen. Da man jetzt inzwischen verstanden hat, dass es für eine Senkung, die schnell genug ist, schon zu spät ist, dass man 1,5 Grad im Prinzip nicht mehr erreichen kann, gibt es jetzt noch einen Plan B. Und das ist entweder die Erwärmung zu reduzieren, indem man die Sonnenschalen abschattet, dass diese Wärme weniger wird und dadurch die Erderwärmung durch Treibhausgas ausgeglichen wird. Oder man versucht, wenigstens das eine Treibhausgas, Kohlendioxid, aus der Atmosphäre wieder zu entfernen. Das sind die zwei Grundformen, mit denen man versucht, ingenieurtechnisch das Klima in den Griff zu bekommen. Und deshalb heißt das auch Climate Engineering. Manchmal wird es noch Geoengineering genannt, aber bei Geoengineering gehört eigentlich auch sowas wie Staudammbauten dazu, die jetzt nicht direkt mit dem Klima zu tun haben. Deshalb denke ich, ist der Begriff Climate Engineering besser.
Insbesondere die Methode zur Abschattung der Sonne hört sich an wie Science Fiction. Und deine Kritik an diesen Maßnahmen ist mitunter sehr groß. Warum? Und
ja,
in welche Richtung geht es?
Okay, ja, genau. Also es gibt tatsächlich Science-Fiction-Maßnahmen. Das sind wirklich, dass man versucht, Spiegel irgendwo direkt über der Atmosphäre oder auch noch weiter höher zu installieren. Das ist sehr teuer und aufwendig. Aber es gibt leider eine sehr günstige Methode, das Sonnenlicht abzuschatten. Und zwar macht man das da den Vulkanen nach. Wenn Vulkane Schwefeldioxid ausstoßen, dann verwandelt sich das Schwefeldioxid in Aerosole. Und die schweben lange Zeit in der Stratosphäre, das ist 12 Kilometer aufwärts. Und dort können sie das Sonnenlicht sehr lange nach außen wieder reflektieren, sodass unten abgeschattet ist. Und wenn Vulkane ausbrechen, hat man tatsächlich den Effekt, dass da die globale Temperatur sinkt. Und das kann man relativ kostengünstig nachmachen, indem man selber Aerosole in diese Schicht bringt, entweder durch Flugzeuge oder sogar Ballons. In den 90er Jahren wurde dann diskutiert, dass diese Methode kostengünstiger und natürlich besser ist, als wenn man die CO2-Treibhausgasemissionen reduzieren würde. In Artikeln aus den 90er Jahren, gerade mit dem Mitautor Edward Teller, der auch wegen der Wasserstoffbombe berüchtigt ist, kann man also noch nachlesen, dass die das tatsächlich als Alternative zur Senkung der Treibhausgasemissionen vorgeschlagen haben.
Nun verändert sich um 2006 herum der Diskurs um die Art und Weise, wie man das CO2-Problem in den Griff kriegen kann. Da gab es ja ganz andere Vorstellungen und Maßnahmen abseits der Science-Fiction-Varianten.
Das eine ist eben das eine mit dem Abschatten durch Aerosole. Das wurde durch den Nobelpreisträger Paul Crutzen, der auch den Begriff Anthropozän mal erfunden hatte, 2006 in die Debatte gebracht. Und seitdem wurde das in wissenschaftlichen Kreisen diskutiert, und zwar nicht mehr als Alternative zur Emissionssenkung. Das wurde dann offiziell schon zugegeben, dass man das machen muss. Aber dann kam das nächste Argument, es ist aber schon zu spät. Und als Lösung dessen, dass es ja schon zu spät ist und wir aber trotzdem was gegen die Erwärmung und die Folgen der Erwärmung machen müssen, kam dann so als Plan B diese Diskussion auf, dass man es dann eben nicht, um Emissionen nicht mindern zu müssen, macht, sondern um das Schlimmste zu verhindern. Da wurde dann die Diskussion aufgemacht, man müsse ja Risiko gegen Risiko abwägen. Wenn Climate Engineering Risiken hat, hat ja aber der bremste Treibhauseffekt, die Erwärmung, auch Risiken. Und das ist eine ziemliche Falle, in die man sich da begibt, weil man zwei Sachen gegeneinander abgewogen werden und so getan wird, als gäbe es keine dritte Alternative. Und die besteht eben darin, insgesamt eine andere Wirtschaftsordnung zu machen, in der weniger emittiert wird und in der anders mit den Folgen umgegangen wird als technizistisch wie beim Climate Engineering. Die Grundkritik ist bei mir einerseits eine technische. Ich gehe also in meinem Buch alle diese Techniken auch durch und sage, was ist da technisch kritisch, was sind für Auswirkungen, die eigentlich mit dem Begriff Nebenwirkungen zu sehr verniedlicht werden. Aber was sind für andere Auswirkungen zu befürchten, wie Monsunverschiebungen, Verschiebungen von Wetterlagen und Ähnliches? Das ist da technisch-naturwissenschaftlich faul dran. Und B ist meine Hauptkritik aber, dass es einen Scheinausweg bietet, der auf eine technokratische Weise vorschlägt, das Problem zu lösen und dadurch auch verhindert, dass wir als Menschen auch innerhalb der Klimabewegung stärker darüber nachdenken, dass wir ein System Change statt Climate Change und statt Climate Engineering brauchen.
Warum ist soziale Ungleichheit schlecht fürs Klima oder warum vervielfacht das den Treibhausgaseffekt?
Dass das so ist, hat inzwischen zum Beispiel auch, da haben die Autoren von einem neuen Bericht an den Club of Rome so gesehen. Die sagen, es gibt 5 Punkte, in denen wir eine Kehrtwende hinlegen müssen als Menschheit. Und der 5., der unwichtigste, ist die Umgestaltung des Energiesystems. Der Punkt 1 ist Abschaffung der Armut und der Punkt 2 Beenden der Ungleichheit. Und zwar deshalb, weil solange die relativ wohlhabenden Menschengruppen ein Vorbild für alle Menschen auf dieser Erde sind, die irgendwie auch mit Medien zu erreichen sind, würde eine Reduzierung dieses Wohlstandes immer auf Kosten von armen Leuten gehen. Wenn es nicht gleichzeitig einen sozialen Ausgleich gäbe und nicht gleichzeitig soziale, völlige Umgestaltung der Produktion und auch der Verteilungsweise.
Das würde in letzter Konsequenz bedeuten, Abkehr von auf Mehrwert ausgerichteten Produktionsformen, Abkehr von ja, letzten Endes kapitalistischen Formen der Verwertung. Was hältst du von der Rückkehr zu subsistenzwirtschaftlichen Produktionsformen? Ist das auch ökologisch sinnvoll oder vertretbar?
Für viele Regionen und Menschen in vielen Gegenden ja, bei uns nicht. Also bei uns würde das nicht mal gehen, wenn man die Bevölkerung sehr stark reduzieren würde, sondern es muss was sehr Intelligentes sein. Ich sage manchmal Hightech-Permakultur irgendwas. Mhm. Also es sollen schon viele Errungenschaften der jetzigen Zivilisation, was Bildung, Kultur, sowas wie Internet, würde ich schon nicht zurückgehen wollen. Auch, dass Menschen dafür Zeit haben müssen und nicht die ganze Zeit wieder nur auf dem Acker arbeiten müssen. Aber das wäre jetzt was ich mir für unsere Region hier wünschen würde, dass wir das hinkriegen. Das kann ich aber nicht anderen vorschreiben, so wie es bisher immer war, dass unser westliches Modell dann alle indigenen Völker nachmachen sollten oder so. Es gab mal die Antiglobalisierungsbewegung nach 2000, die dann von den Zapatisten auch abgeguckt haben, das Motto, eine Welt mit vielen Welten. Und da wäre es nicht sinnvoll, nur Subsistenzwirtschaft zu machen, aber so eine Art Kreislaufwirtschaft muss natürlich her. Und die Frage mit Bedürfnissen, ja, welche Bedürfnisse sind Bedürfnisse? Also ich habe auch
was
das Bedürfnis, das will ich immer nicht. Ich will immer nicht so die Bedürfnisse, die da sind, kritisieren, weil ich da auch Menschen in Frage stelle, was ich nicht so möchte. Aber ich glaube, wenn wir uns vernünftig unterhalten, wissen wir, dass wir auch eine gesunde Umwelt einfach als Bedürfnis haben.
Ja,
und
ja, klar.
Niemand will gerne. Ich habe selber vor meinem Physikstudium Zootechnikerin gelernt, ich habe Kühe gemolken. Niemand von uns wollte die Kühe dreschen, niemand wollte die Tiere verletzen und Ähnliches.
Ja.
Ne? Und wenn man schon dann bei Tieren bleibt, dann wird man natürlich im sinnvollen Fall ganz anders damit umgehen. Landwirtschaft dasselbe, niemand will die Bodenfruchtbarkeit zerstören. Auch von den Menschen nicht, die dort, wo ich wohne, ringsrum seit Jahren nur Mais anbauen. Aber die machen das ja nicht, weil sie das Bedürfnis haben, die Natur zu zerstören.
Wir haben uns Kopf darüber gemacht, wie wir ökologisch vertretbare Rechenzentren selbst bauen können. Die gibt es, das ist keineswegs mit einer Abkehr von digitaler Vernetzung verbunden, sondern eben dann letzten Endes mit der Möglichkeit, dass man das wählen kann. Ob man ein ökologisch nicht vertretbares Rechenzentrum wählt für seine Dienste oder eben ein solches, das die Standards anbietet, die gerade noch möglich sind. Es bleibt trotzdem sowas wie ein Nord-Süd-Gefälle bestehen, was CO2-Verbrauch anbelangt. Wie sieht es aus mit den sogenannten sich entwickelnden Ländern? Sollen die jetzt verzichten müssen auf das, was wir
die
mit
sollen,
Wohlstandtechnologie und Wachstum assoziieren?
Die sollen verzichten auf die Verkrüppelungen, die es mit sich bringt. Die sollen verzichten auf die soziale Ungleichheit, die es mit sich bringt. Und die sollen alles das entwickeln können, was sie selber entwickeln wollen. Und von selber sind die ja nicht auf die Idee gekommen, in Indien zum Beispiel ihre tausenden Saatgutsorten abzuschaffen und nur noch von Monsanto beliefert zu werden.
Ja.
Die sind ja mit Zwang überlistet worden quasi. Vandana Shiva hat ja da viel gearbeitet. Das wissen wir ja jetzt alle, dass das im Prinzip keine freiwillige Entscheidung war.
Ja.
Das ist auch mit der Grund, der Hauptgrund, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das so sehr im Buch drin habe, weil das auch zu weit führt, aber ich kritisiere den Kapitalismus ja gar nicht nur wegen der Ausbeutung, wie es so der klassisch marxistische Zugang ist, den ich natürlich auch betone, aber auch vorwiegend deshalb, weil er durch das Privateigentum an Lebens- und Produktionsgrundlagen uns als Mehrheit der Menschen die Entscheidungen verunmöglicht über unsere Produktions- und auch Lebensweise. Das ist das Problem, dieser Entziehung der Entscheidungsmöglichkeiten. Wir können hier diskutieren, was wir wollen. Wir können Klimawandel machen wollen, wie wir wollen. Aber wenn wir in die wirtschaftlichen Entscheidungen nicht eingreifen können, weil das tabu ist, weil es dafür keine Parlamente gibt, weil es keine Wirtschaftsdemokratie gibt, so lange können wir auch schwer eine wirklich ökologische, sozial verantwortliche, klimagerechte Kreislaufpolitik machen.
Du hast auch sehr viel recherchiert, die IPCC-Berichte betreffen.
Weltklimarat.
Was ist das und was sind die normativen Richtlinien, die da auch beschlossen werden?
Also es werden keine normativen Richtlinien beschlossen, es wird wirklich nur wissenschaftliche Informationen zusammengetragen. Diese tausenden Wissenschaftlerinnen machen das auch in ihrer Freizeit, bringen natürlich ihre Kompetenz aus ihrem Fach im Allgemeinen mit. Die sagen, wir informieren wissenschaftlich. Und es machen so ein bisschen Wenn-Dann-Aussagen. Wenn ihr so und so viel Treibhausgase weiter emittiert, dann wird bis da und dahin wahrscheinlich die global durchschnittliche Temperatur so und so weit steigen. Und das hat folgende Folgen aus naturwissenschaftlich-technischer Sicht. Das Politische, das kommt ein bisschen jetzt rein, weil sie ihre Gebiete ausweiten in Richtung Ökonomie. Also alles, was ihr Vorschlag CO2-Steuer und Ähnliches ist, dann nehmen sie also auch die Ökonomie mit rein in ihr Businessfeld. Das ist dann die Einbeziehung der Gesellschaftlichkeit aus meiner Hinsicht auf eine falsche Weise, weil sie eben auch das Hinterfragen von ökonomischen Gesetzen steckt da nicht drin. Deshalb kommt zum Beispiel eben oft raus, es muss die günstigste Lösung sein. Und deshalb sieht Climate Engineering gar nicht so schlecht aus im Vergleich zu anderen. Und das ist aber schon vom Grundansatz falsch. Es gibt noch so einen interessanten Effekt. Die Wissenschaftlerinnen werten ja wissenschaftliche Veröffentlichungen aus. Die sind aber, wenn der Bericht erscheint, liegen die letzten wissenschaftlichen Veröffentlichungen 5 Jahre zurück. Weil die brauchen dann die 5 Jahre, sodass die neuesten Erkenntnisse immer schon nicht mehr drin sind, wenn jetzt ein Bericht erscheint. Und die neueren Berichte sind meistens die, wo dramatischere Folgen des Klimawandels aufgeführt werden. Also in den letzten 20 Jahren hat man gemerkt, dass alle Vorschätzungen des Weltklimarates zu harmlos waren und es immer schlimmer gekommen ist. Also die Temperaturen sind schneller hochgegangen, die Weltmeere sind schneller angestiegen und auch alle Folgen mit Unwettern sind viel, viel schneller gekommen, als man bisher immer vorausgesagt hatte. Da gibt es noch ein Problem. Es müssen ja alle, auch schon beim Bericht, müssen alle Wissenschaftlerinnen übereinstimmen. Und deshalb werden Extreme eher ausgeschlossen. Also Leute, die es verharmlosen, sind da eher dann nicht mit drin. Und Leute, die schon eher dramatisch sagen, ey Leute, es wird schlimmer, wir müssen das ehrlich der Bevölkerung sagen. Die sind dann in den Hauptberichten auch nicht mit drin. Da gibt es so eine Wissenschaftlerinnengemeinde, die sehr ernsthaft und auch sehr seriös, die haben sich ja zum Beispiel zusammengetan zu Scientists Rebellion, also eine Untergruppe von Extinction Rebellion. Und die haben beim letzten IPCC-Bericht einen der Berichte schon geleakt, bevor er endgültig dann nochmal durch politische Institutionen diskutiert und rundgewaschen wurde. Mhm. Im offiziellen Bericht heißt es, dass bis im Jahr 2100 die Temperaturen vielleicht bis 3,2 oder 3,5% im schlimmsten Fall steigen könnten. Das ist das, was manchmal gesagt wird. Ja, im schlimmsten Fall 3, irgendwas. Und das ist schlimm genug, muss man auch sagen. Und in dem Bericht, der geleakt worden war, stehen dort 5,4. Man kann in einer Fußnote auch sehen, dass das eine andere Berechnungsgrundlage hat. Das wird auch erklärt. Aber man hat sich schon bewusst entschieden, nicht die Zahl 5,4 in die Welt zu erzählen, sondern 3, irgendwas. Mhm. Also ich bin auch für die Wissenschaft und für Ausgehen von der Wissenschaft. Aber an der Stelle ist diese Gläubigkeit, wir sagen, was der IPCC geschrieben hat, Fridays for Future zum Beispiel, hört auf die Wissenschaftler und genau das ist es. Das sollte man auch nochmal mit Sinn und Verstand und eigenen Recherchen und Ähnlichem rangehen.
Meine letzte Frage an dich und deshalb vielleicht auch eine kurze Antwort. Könnte die ökologische Frage zum Zusammenbruch des Kapitalismus führen?
Ja, aber das ist nichts Gutes, das ist keine gute Nachricht.
Okay.
Weil es dann heißt Ökosozialismus oder Barbarei.
Ja.
Und der Ökosozialismus ist sehr unwahrscheinlich.
Das ist vielleicht ein wichtiges Appendix. Ja,
ja. Ja. Also meine, ohne das jetzt weiter auszuweiten, ich glaube, wir gehen erst nochmal in ein Tal. Und wie tief das wird, werden wir entscheiden, wie wir uns verhalten. Ob wir uns wie Arschlöcher verhalten und selber wie Barbaren uns gegenseitig bekämpfen, was jetzt schon mit dem Umgang mit Geflüchteten losgeht. Wenn wir so weitermachen, wird das Tal sehr tief für uns alle, nicht nur die Geflüchteten. Oder wir rappeln uns in diesem Durcheinander, wo unsere jetzige Lebensweise sowieso nicht mehr funktioniert. wenn wir uns da solidarisch zusammenrappeln und so wie, wenn irgendwo eine Überflutung ist, da tun sich immer die Menschen zusammen, helfen sich gegenseitig und im Nachhinein erzählen, wenn die Leute 20 Jahre später davon erzählen, sind sie meistens nicht deprimiert und erzählen die Katastrophen, sondern strahlen ihre Augen und sie erzählen von der gegenseitigen Hilfe, die sie in der Situation erfahren und geleistet haben.
Das ist das Trügerische der Erinnerung, um weiterleben zu können.
Nee, ich sehe das als, einerseits können wir es versuchen abzufedern, denn jedes Zehntel Grad und jedes Hundertstel Grad, was nicht in der Temperatur steigt, ist besser als gar nichts mehr zu machen. Aber je nachdem, wie schlecht die Landwirtschaft geht, wie viele Unwetter wir haben, wie viel Infrastruktur kaputt geht, wie viele Menschen darunter leiden müssen, auch bei uns in Zukunft, ist dann immer noch die Frage, bauen wir Festungen oder bauen wir Windmühlen? Und ich möchte Windmühlen bauen.
Wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch. Danke.